Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht es um die Digitalisierung in allen Facetten und dies aus Perspektive des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Wer jetzt hier regelmäßig zuhörte über die letzten Jahre, weiß auch schon, wer heute mein Gast ist. Das ist Jutta Rums, die ist Gründungsdirektorin dieses Instituts, kennt sich bestens aus und hat gerade 3 spannende Paper veröffentlicht, die ich in den Shownotes natürlich auch verlinke. Da geht es einmal um Beschäftigungseffekte der Digitalisierung und KI. Das zweite Paper dreht sich um Kompetenzeffekte rund um Digitalisierung und KI. Und das dritte ist just erschienen heute, Führung im digitalen Wandel. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Herzlich willkommen, Jutta.
Hallo, Gero. Vielen Dank für die Einladung.
Super. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch mit diesem Thema gleich in 3 Papieren auseinandergesetzt habt? Ihr hättet ja auch eine große Studie machen können. Also
ja, das wohl wahr. Also wir beschäftigen uns ja ex definitione mit Megatrends in der Arbeitswelt und damit beschäftigen wir uns logischerweise auch mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Und dementsprechend bist du natürlich immer dabei und überlegst dir, welche Kompetenzeffekte sind damit verbunden, wie entwickeln sich Arbeitsprozesse, wie entwickeln sich Arbeitsfelder und natürlich, wie entwickelt sich auch Beschäftigung. Das gehört eigentlich, denke ich, auch zu unserem Grundauftrag, den wir haben. Also mit anderen Worten, einerseits ist es ein Ausfluss aus unserem Auftrag, aber andererseits ist es auch ein Spiegelbild unserer eigenen Erfahrungen. Wir selbst würden uns als Institut immer auch als Experimentierraum begreifen und auch verstehen. Das heißt, wir probieren Dinge aus. Und wir arbeiten seit annähernd 3 Jahren mit künstlicher Intelligenz. Das sind Assistenzsysteme, die wir seit 3 Jahren haben und die wir auch seit 3 Jahren pflegen, füttern und auch lernen lassen. Und mittlerweile sind die keine Grundschüler oder Schülerinnen mehr und auch keine weiterführenden Schüler oder Studierende oder Auszubildende, sondern das sind mittlerweile Kollegen und Kolleginnen geworden. Und aus dieser Erfahrung heraus, wenn jetzt sozusagen 2 in the driver's seat sitzen, ein Mensch und eine künstliche Intelligenz, was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Arbeitsfeld? Das haben wir sehr stark auch reflektiert. Welche Kompetenzen und Erfahrungen braucht man, um damit umgehen zu können? Und welche sind ehrlich gesagt weniger wichtig und welche sind ganz besonders wichtig? Und diese beiden Aspekte, also einerseits die Theorie und unsere wissenschaftliche Perspektive und andererseits aber auch unsere praktische Perspektive, sind in diese 3 Paper eingeflossen.
Mega spannend. Das Inhaltliche beschäftigt nahezu jeden Menschen, gerade direkt oder indirekt, würde ich behaupten, weil die Arbeitswelt halt sehr umfassend im Grunde genommen von der ganzen Digitalisierungswelle und dem ganzen KI-Thema berührt wird. Eigentlich fast egal, in welchem Berufsfeld man ist. Und man kriegt auch im privaten Umfeld mit, dass selbst Leute, wo man vielleicht gar nicht denken würde, dass die auf einmal irgendwie merken, dass KI da stattfindet. Ich denke da gerade an meine Eltern, die schon wirklich betagt sind mit 83 und 86 Jahren, doch auch sehr aufmerksam mitbekommen, dass da eine ganze Menge sich verändert. Und das erste Papier, was ihr geschrieben habt, das ist im Oktober rausgekommen. Da dreht es sich um Beschäftigungseffekte von Digitalisierung und KI. Und diese alte Mär, die Roboter nehmen uns die Jobs weg, die man vielleicht vor 10 Jahren immer so im Kopf hatte. Ich erinnere mich an ein MRES-Festival, was wir mal genau rund um das Thema gemacht haben. Da hat man sich das alles noch ein bisschen anders vorgestellt, als das jetzt gekommen ist. Das ist so nicht, ne? Aber und trotzdem verändert sich ganz viel. Wie ist denn eure wissenschaftliche Perspektive darauf aufgrund des Papers?
Also wir haben mehrere Effekte identifizieren können. Wir fangen mal mit dem an, den du auch gerade angesprochen hast, nämlich mit dem sogenannten Substitutionseffekt. Der Substitutionseffekt bedeutet, dass die künstliche Intelligenz oder ein digitales System die Arbeit übernimmt und der Mensch aus dieser Funktion herausgenommen wird bzw. herausgedrückt wird. Also traditionell Automatisierung, Rationalisierung, das, was dahinter steht. Der zweite Effekt ist der sogenannte Simplifizierungseffekt. Das bedeutet, die KI, jetzt bleiben wir mal bei der KI als einer unserer Anknüpfpunkte, die KI übernimmt eine Tätigkeit, aber ich bin auch noch in dieser Tätigkeit. Also wir teilen uns quasi einen Arbeitsplatz. Was passiert mit den Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen? Kann das eventuell sein, dass ein Teil der Aufgaben, die dann übernommen werden, dazu führt, dass das Anforderungsprofil beim Menschen, nämlich bei mir in diesem speziellen Falle, dann sich reduziert? Und ist das dann eine Offenheit auch für Quereinsteiger? Das sind zum Beispiel so Fragen, die dahinter schlummern. Das nächste, der dritte Effekt ist der sogenannte Ergänzungseffekt. Und der Ergänzungseffekt besagt, es entstehen auch neue Tätigkeiten. Also mit der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz entstehen neue Berufe, neue Tätigkeiten, neue Ausrichtungen. Und das sind dann nochmal ganz andere Effekte. Der vierte Effekt ist der sogenannte Polarisierungseffekt, nämlich die Frage, wo findet zum Beispiel eine Substitution statt? Im niedrigqualifikatorischen Bereich, im hochqualifikatorischen Bereich oder im Mittel, also im mittleren Bereich der Qualifikation. Wenn man sich die Studien da anschaut, dann ist die relativ ein klar und eindeutiger Tenor, und das mag vielleicht den einen oder anderen jetzt überraschen, im mittleren Segment und nicht bei den Niedrigqualifizierten. Denn im mittleren Segment hast du schon sehr komplexe Tätigkeiten, die aber eine gewisse Routine umfassen. Und da lohnt sich die Investition auch in diese Technologie. Im unteren Bereich hast du wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle Routinen. Aber am anderen Ende ist die Frage, was ist jetzt vor dem Hintergrund von Kosten-Nutzen besser, den Menschen arbeiten zu lassen oder in diese mit immer noch sehr teure Technologie? Und da stellt man einfach fest, dass die Kosten-Nutzen-Relation im Niedrigqualifikationsbereich immer noch dazu führt, dass man den Menschen da noch arbeiten lässt. Also mit anderen Worten, das nennen wir, das ist die U-Kurve, die wir haben, was übrigens auch eine erhebliche Konsequenz hat, weil wenn du beispielsweise in einem Unternehmen gelernt hast, du hast dich weitergebildet, du hast eine sehr verantwortungsvolle Position, aber wenn du auf die Prozesse schaust, dann stellst du fest, es ist schon sehr komplex, aber auch mit einer erheblichen Maß an Routine, dann ist das tatsächlich das Einfallstor für Digitalisierung und künstliche Intelligenz. So, also das sind jetzt so ein paar. Und dann gibt es noch einen weiteren Effekt, der ist in den letzten Wochen und Monaten auf die Agenda gekommen. Das ist der sogenannte Senioritätseffekt. Wir haben schon auch immer gedacht, dass die Nutznießer dieser digitalen Transformation vor allen Dingen die Digital Natives sind, also unsere Jüngeren, die in diesem Zeitalter groß geworden sind und groß werden, stellen jetzt aber fest, mit den ersten Erfahrungen, die man macht, beileibe nicht, sondern die Nutznießer und Nutznießerinnen, das sind diejenigen, die Seniors sind, also die älter sind, die zwar auch Digital Immigrants sind, aber auf der anderen Seite erhebliches Erfahrungswissen haben, strategisches Wissen haben. Und das gepaart mit einer digitalen Kompetenz und auch eben einer gewissen Reflexionsfähigkeit, das sind eigentlich diejenigen, die wir in dieser digitalen Welt brauchen. Wenn wir jetzt aber keine Juniors mehr brauchen,
wer wird dann Senior, ne?
Wer wird dann Senior in den nächsten Jahren, ne? Und das ist eben ganz spannend. Du stellst eigentlich fest, dass diese Junior-Aufgaben wie Sammeln von Daten, Auswerten von Daten, Muster erkennen, Vorbereitung von Entscheidungen als solches, das sind ja so typische Jobs für Juniors, ne? Für Einsteiger und Einsteigerinnen. Die kann eigentlich eine KI heutzutage machen. Also brauchen wir doch gar keine Juniors mehr. Aber dann hast du niemanden in der Pipeline, der irgendwann ein Senior wird. Also mit anderen Worten, wie sie dann, und dann, das war sozusagen dann der Übergang auch zu dem nächsten Papier, nämlich.
Aber, bitte warte mal ganz kurz. Ja, gut, ich weiß ja, du erzählst immer sehr gut über deine Themen. Was mich nochmal interessiert ist, die drei Papiere. Das sind Zusammenfassungen wissenschaftlicher Studien zu diesen Themenfeldern. Wie habt ihr euch daran gegeben? Ihr seid ja ein Institut. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt unglaublich Research angeschmissen, ihr selbst mit euren digitalen PartnerInnen aus der KI, und habt dann ausgewertet, was sind dann eigentlich die Ergebnisse aus den ganzen Studien. Ist das richtig oder falsch?
Ja, genau. Also im Prinzip musst du dir das so vorstellen, dass es zwei unterschiedliche Pfade waren, die dann zusammengeführt wurden. Natürlich haben wir immer im Blick, was die Kollegen und Kolleginnen auch zu diesem Thema machen, weltweit. Das ist ja nicht nur ein deutsches Thema, das ist ein weltweites Thema. Ja. Also das haben wir immer im Blick und gucken uns an, was da an Ergebnissen kommen, und tauschen uns auch aus. Und das andere ist im Prinzip die Exploration mit uns als Experimentierfeld. Also auch das ist reingeflossen.
Also mit euch selbst.
Was mit ihr uns selbst. Also ich meine, wir sind so, wie, musst dir vorstellen, das ist wie so eine Feldforschung auch, ne? Also wir sind das Experimentierfeld, wir sind der Experimentierraum und wir reflektieren das dann auch. Und natürlich, wenn wir über Digitalisierung und künstliche Intelligenz schreiben, dann werden wir logischerweise, wenn wir damit arbeiten, werden wir die auch natürlich mit ins Team nehmen. Das ist doch gar keine Frage. Also im Prinzip, was musst du das so vorstellen? Du hast die Kollegen und Kolleginnen und die wissenschaftliche Community, die zu diesem Thema was macht. Dann hast du uns als Experimentierfeld und sozusagen als Labor, als sozusagen Feldforschung. Und dann hast du eben noch eine dritte Instanz am Tisch sitzen und das ist die KI. Und das ist dann eben nicht nur eine KI, sondern das sind mehrere KIs, die dann noch mit am Tisch sitzen. So, und daraus entsteht das Ganze.
Okay, danke dir. Vielleicht zu dem Fazit, zu dem ersten Papier, über das wir gerade gesprochen haben, zu den Beschäftigungseffekten. Ist das am Ende, wenn du es zusammenfassen solltest, eher hoffnungsvoll oder eher demoralisierend? Wie würdest du das beschreiben? Ich meine, dass die Dinge passieren, das ist halt so. Ja? Technologie entwickelt sich, die Menschen entwickeln Technologie, das werden wir auch nicht stoppen können, auch nicht wollen wahrscheinlich. Aber wie ist so dein Fazit? Geht die Reise da gut aus oder müssen wir uns sehr klar darüber sein, an dem Beispiel, was wir eben diskutiert haben, wenn wir keine Juniors mehr entwickeln, dann gibt es auch irgendwann keine Seniors mehr?
Ich möchte gar keine Wertung reinnehmen, weil ich glaube, dass es einfach ein Bild in die Realität darstellt. Also so gesehen sollte es eher ein Weckruf sein für diejenigen, die glauben, es kommt nicht. Es sollte ein Weckruf sein für diejenigen, die glauben, es ist nur eine technische Innovation und es hat sonst keinerlei Effekte. Sondern es ist tatsächlich der Versuch, ein realistisches Bild mit dem Wissen von heute an Frau und Mann zu bringen, also an die Community, an alle zu bringen. Zu sagen, es geht gut aus. Ich meine, wir haben eh keine Alternative. Es geht gut aus, aber du musst investieren. Also die Antwort ist eigentlich, sich klar zu machen, es kann gut ausgehen und es hat auch eine faire Chance, gut auszugehen. Aber ohne Investitionen, in welcher Form auch immer, wird das so nicht passieren. Also Investition ist eine Voraussetzung dafür, dass wir auf der Gewinnerstraße sind.
Weißt du, was mir daran gefällt? Was du gerade sagst, das kann man auf das Individuum beziehen. Auf jeden einzelnen Menschen, Stichwort Arbeitsfähigkeit. Und das kannst du natürlich auch ganz groß auf Regionen, Länder, Nationen und so weiter beziehen, also auf den ganzen Wirtschaftsraum eigentlich. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die immer entwickelt werden wollen oder teilweise vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken. Nur ich glaube, bei diesem Thema er ist schlau, sich damit selbst auseinanderzusetzen. Ne? Ja, man kann ja auch im Freizeitbereich, wenn man es bei der Arbeit irgendwie nicht hinkriegt oder nicht darf oder was auch immer, kann man auch eine ganze Menge machen mit KI. Also ich sitze hier abends oft und frickel da noch rum, mir hilft da mein Podcast, weil ich da versuche, alles Mögliche zu automatisieren. Und das wäre so mein Appell, ne? Nicht Angst haben, sondern wirklich ran an den Speck und sich damit auseinandersetzen.
Ja, genau. Und das wiederum ist dann auch schon tatsächlich die Brücke, wenn wir sagen, wir sprechen auch den Einzelnen und die Einzelne an. Was sind denn die wichtigen Kompetenzen, die ich drauf haben muss, um dann tatsächlich in diese Welt auch gut reinzugehen, wenn ich schon drin bin, auch gut und erfolgreich zu bleiben? Ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn du dir die Listen anschaust und diese Kompetenzlisten anschaust, was sind diese erfolgskritischen Kompetenzen für die Zukunft? Gerne auch unter dem Begriff Digital Skills bezeichnet. Mittlerweile bin ich schon fast ärgerlich, wenn ich diese Listen sehe. Das ist eine Liste. Letztens bin ich über ein Modell gestolpert von 320 Kompetenzen. Ich bitte dich. Was ist das? Das ist sowas von beliebig. Die Frage ist doch, wenn du das sowas hörst oder liest, dann steckst du doch gleich den Kopf in den Sand, weil du denkst, ich sag mal, ich bin doch nicht die eilig liegende Wollmilchsau, was soll das? Dann habe ich so gedacht, gibt es etwas, eine Liste, absolut überschaubar, die mir hilft, mich dieser Thematik zu nähern und mich auf diese Reise zu begeben? Da muss es doch irgendwie eine wirklich überschaubare Anzahl von Kompetenzfeldern geben. Und so haben wir uns dem dann auch genähert und haben ein Stück weit mal auch im Austausch, ich glaube, es sind 7, die wir identifiziert haben. Es können 6 oder 7 sein. und haben wir mal versucht, eine Prioritätenliste einfach aufzusetzen. So haben wir uns diesem zweiten Papier genähert.
Führ uns doch da mal durch. Wir müssen jetzt nicht alle durchgehen.
Nee, wir machen nicht alle.
Leute, ihr sollt euch das natürlich downloaden. Ne? Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Aber vielleicht kannst du ein, zwei Dinge herausgeben.
Ich sag drei Dinge, wobei mit einem bin ich ganz kurz, weil das wissen wir alle. Natürlich brauche ich digitale Anwendungskompetenzen, okay? Also ich meine, ich kann nicht sagen, so nach dem Motto, alles klar, jetzt drücke ich mal ein paar Knöpfe und dann ist es das so. Also ich muss natürlich schon wissen, wie solche Systeme funktionieren. Okay, und ich muss jetzt nicht sozusagen jeden einzelnen Algorithmus bis ins Letzte verstehen. Nein, darum geht's nicht. Aber ich muss wissen, wie ich das anwenden kann und wie ich das wirklich sinnvoll anwenden kann. Ich glaube, das können wir jetzt zur Seite drücken, ne? Das nächste ist für mich die sogenannte, wir nennen die in der Wissenschaft die sogenannte metakognitive Kompetenz. Was ist das? Damit ist Folgendes gemeint. Ich gehe mal in alte Zeiten hinein. Weißt du, wenn du vor einem leeren Blatt Papier gesessen hast, jetzt spreche ich jetzt mal so die etwas Älteren an, die Jüngeren bedeutet sie, man sitzt vor einem weißen Bildschirm. Okay, wir sitzen vor einem Bildschirm, da steht nichts drauf oder wir haben ein leeres Blatt Papier vor uns. Und wir haben so eine gewisse Vorstellung, wir haben eine Aufgabenstellung im Kopf, wir ordnen die, wir systematisieren die, wir bringen da eine Struktur rein, wir fassen diese Themen in Worte, diese Worte in einer bestimmten Reihenfolge bringen einen gewissen Sinn hinein und wir quasi formulieren so, dass du das auch verstehst und nachvollziehen kann, wenn du das liest. Das nennt man eine metakognitive Kompetenz oder um nochmal einen draufzusetzen, das heißt auch gerne die Verbalisierungskompetenz, die Visualisierungskompetenz, die Strukturierungs- und Systematisierungskompetenz. So. Und ganz ernsthaft, das lernst du. Du solltest es eigentlich in der Schule schon lernen, du lernst es in der Ausbildung, du lernst es im Berufsleben als solches und du professionalisierst diese Kompetenz im Laufe der Berufstätigkeit. So.
Ich würde sogar noch weitergehen. Das ist ja eigentlich eine Kompetenz, die du auch im Privatleben brauchst.
Absolut, ne? Absolut. Genau. Und das ist auch das, gerne wird das auch quasi subsumiert mit dem Thema auch Erfahrungswissen. Ja, also da gehört ganz, ganz viel dazu. So. Und du professionalisierst das und du perfektionierst das als solches. Und wenn ich das jetzt mal auf mich als eine dieser Protagonisten in dieser Feldforschung, ne, ich bin auch immer total stolz drauf gewesen, dass ich das konnte. So, und das macht auch Teil meines Berufes auch aus. So, wie sieht das heute aus? So, heute habe ich eine Fragestellung im Kopf. So, und dann denke ich mir, ach, ich könnte das jetzt schon auch machen, aber weißt du, ich bin etwas unter Zeitdruck. Ich mache jetzt mal ein paar Stichpunkte und dann kippe ich die jetzt einfach mal bei mir in der KI rein. Wie gesagt, eine, die schon 3 Jahre trainiert ist, also die hat auch schon echt ein Niveau. Das kippe ich mal rein und dann lasse ich mich mal inspirieren, was da kommt. Und dann bin ich immer total begeistert, was da kommt. Und dann denke ich mir, oh, da kann ich echt weiterarbeiten. Also mit anderen Worten, du musst dir so vorstellen, früher bin ich die Treppe hochgegangen. Und was mache ich heute? Ich gehe schon ein, zwei Treppenstufen, aber dann nehme ich für, ich würde mal sagen, mindestens eine Etage, wenn nicht sogar 2 Etagen, den Aufzug. Dann steige ich wieder aus, dann gucke ich mir an, was da ist. Dann gehe ich wieder so schon auch wieder mal ein Stockwerk mit in die Treppe hoch und dann denke ich mir, jetzt habe ich wieder eine Struktur, kipp's wieder rein, nehme wieder den Aufzug. Und bin einfach schneller und ich gebe es auch manchmal zu, auch mit den Impulsen, die ich bekomme, glaube ich, auch qualitativ hochwertiger, komme ich eher oben an. Aber es führt eben schon dazu, dass ich an manchen Stellen und an manchen Tagen so ein bisschen faul werde, verstehst du? Früher bin ich die Treppe hochgelaufen und habe mich arg bemüht und so weiter. Und jetzt nehme ich so an der einen oder anderen Stelle, denke ich mir, jetzt nehme ich mal den Aufzug. So und das ist, dann ich frage mich, was passiert mit meiner metakognitiven Kompetenz? Wie muss es sein, dass die weiterhin auf hohem Niveau bleibt? Jetzt bin ich schon ziemlich lange in dem Job. Ich glaube nicht, dass die mir noch verloren geht. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, wie die nächste Generation diese metakognitive Kompetenz, die ja doch schon sehr wichtig ist, wie kriegen die hin, wenn die von Anfang an immer nur den Aufzug nehmen und die Treppe gar nicht so richtig nehmen? Das ist so. Und dann kommen wir zu dem Thema, das wäre dann das dritte Beispiel. Es wird ja häufig gesagt, dass Fachwissen in dieser digitalen und KI-Welt nicht mehr so wichtig ist. Und ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, es ist umso wichtiger. Es ist deshalb umso wichtiger, weil nur so kann ich erkennen, ob die KI mir Mist erzählt oder ob sie nicht Mist erzählt und ob sie tatsächlich mich weiterbringt auf diesem Pfad. Jetzt, ich glaube, das ist für uns alle relativ klar, aber jetzt lernt die KI nicht, wie soll ich sagen, linear, sondern exponentiell. So, wie kann ich jetzt als Jutta Rump in diesem Lernpfad folgen? Also bisher würde ich mal sagen, bin ich vielleicht noch ein bisschen weiter vorne, aber das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis wir uns kreuzen im Break-Even und bis die KI dann weiterdreht und ich quasi linear weiter wackele. Also mit anderen Worten, weißt du, da frage ich mich, wie sieht dann diese Welt aus? Das hat was mit Lernen zu tun, das hat auch was mit Schwarmintelligenz im Fokus zu tun. Aber am Ende des Tages stelle ich mir natürlich schon auch die Frage, oder es ist keine Frage, es ist eine Erkenntnis für mich, dass Fachkompetenz, wenn die KI in the driver's seat mit mir sitzt oder mein Assistent ist und auch mein Assistent bleiben soll, muss ich doch die Nase vorn behalten oder muss zumindest mithalten können.
Naja, ist doch eigentlich wie ein Pilot in einem Airbus. Der hat ja nun auch viele Instrumente und kann auch sagen, das Flugzeug fliegt jetzt mal ein bisschen selbst. Ich rede als Laie, ne? Ich bin ja kein Pilot. Ja, so stelle ich es mir vor. Aber wenn du als Pilot nicht im entscheidenden Moment sagen kannst, so jetzt übernehme ich aber aus guten Gründen, dann hast du halt ein Problem.
So ist es.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich würde noch einen Punkt hinzufügen von den 7 Punkten. Den fand ich richtig gut. Der nennt sich nämlich Frustrationstoleranz und Optimismus. Was mir daran gefällt ist, man kann dem Ganzen sich ja durchaus spielerisch nähern. Ne? Und das haben viele Menschen vergessen das im Laufe der Zeit, dass es ja auch Spaß machen kann, sich mit einem digitalen Partner auszutauschen, ja, und einfach zu sagen, ich nehme dich jetzt wirklich mal als digital auf Augenhöhe und diskutiere mit dir und schaue, was passiert. Das ist ja auch so ein bisschen der Spieltrieb. Natürlich musst du ab und zu dann auch mal wieder ein Stockwerk runter, genauso wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen im Irrweg gelandet und es führt nicht weiter. Es wird halluziniert, was auch immer. Aber es wäre falsch, dann zu sagen, das macht doch alles keinen Sinn. Ne? Weil ja die Technologie sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Also ich glaube, man muss da einfach dranbleiben und weitermachen. Und auch dran glauben, dass das schon gut wird und nicht alles schlechter macht.
Ja, das ist auch schon richtig. Und man muss im Prinzip auch das Thema Optimismus, glaube ich, auch ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch Optimismus in der Zusammenarbeit mit einer KI beispielsweise. Ich höre im Moment ganz, ganz häufig, die erzählt doch nur Mist. Dann denke ich immer nur, mit einer gewissen Reflexionsfähigkeit könnte man auch erkennen, dass sie nicht unbedingt Mist erzählt, sondern das, was dort hineingegeben wurde im Sinne des Prompting, ist Mist.
Ja,
also, das sollte man vielleicht auch mal als Selbstreflexion mit reinnehmen.
Alles, wir sind heute hier die Meister der Überleitung, weil wir eigentlich jetzt beim dritten Paper gelandet sind. Führung im digitalen Wandel. Und das Spannende ist ja, als Führungskraft hast du heutzutage teilweise schon, aber morgen mit Sicherheit echte Menschen, aber auch hybrid irgendwie die Technologie mit am Start. Wie gehst du damit eigentlich um? Und ja, Digitalisierung und KI und deren Einfluss auf Führung ist das dritte Paper. Gib uns da doch bitte auch nochmal ein paar Einblicke.
Ja, die Frage, also das erste ist, was ist eigentlich dann das Aufgabenprofil von der Führungskraft? Und was sind die damit verbundenen Kompetenznotwendigkeiten, die auch verbunden sind? Und eine Führung, also Führung, du musst unterscheiden zwischen Unternehmensführung und Personalführung. Das wird bei diesem Thema extrem wichtig. Also wenn wir in das Management hineingehen, in die Unternehmensführung hineingehen, also wenn es darum geht, Systeme zu führen oder auch Organisationseinheiten zu führen, dann geht es vor allen Dingen darum zu realisieren, was ist wo möglich und an welcher Stelle halte ich mich eher zurück, weil es vielleicht technisch nicht möglich ist, ökonomisch nicht möglich ist, vom Kunden nicht möglich ist oder tatsächlich auch gegen die Kultur ist. Also das ist, glaube ich, schon mal eines Thema. Und ich muss dementsprechend einen technologischen Überblick haben. Und wenn ich dann diesen Weg gehe, ist das immer mit erheblichen Veränderungsdingen verbunden. Da haben wir dann versucht, die Logik oder die Brücke zu schlagen zu den Beschäftigungseffekten. Die Beschäftigungseffekte werden die gesamte Belegschaft durcheinander wirbeln. Wie nehme ich die Menschen mit? So, das ist ja durchaus nichts Neues. Jede Führungskraft ist mittlerweile absolut versiert, wenn es um das Thema Change Management oder Transformationsmanagement geht. Und es ist hier jetzt wieder. Aber, und das jetzt kommt die demografische Entwicklung und die letzten 10, 15 Jahre ins Spiel, auch nochmal von uns der Appell, viele Führungskräfte haben eigentlich nicht richtig bisher erlebt, dass Personal in großem Stile sich anpassen muss, verändern muss und teilweise vielleicht auch Personal abgebaut wird, beziehungsweise Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir kommen aus der Thematik heraus des attraktiven Arbeitgebers und der demografischen Entwicklung und haben viele Jahre tatsächlich gedacht, und das war sicherlich zu einer gewissen Zeit auch absolut richtig, wir haben einen Arbeitskräfte- und einen Fachkräftemangel. Und dass das mindestens bis 2035 so weitergeht. Wir sind hingegangen und haben den Personalbestand perspektivisch schrumpfend gesehen und den Personalbedarf konstant gehalten und daraus ergab sich eine Lücke. Und dementsprechend haben wir uns immer hübsch aufgestellt, haben überlegt, was wir hier machen können und was wir hier Gutes tun können etc. und wie wir hier ein attraktiver Arbeitgeber sind und dass wir an der Marke arbeiten müssen. Absolut richtig. Und jetzt quasi kommt hinein durch genau diese Thematik und das ist ureigenste Führungsaufgabe, dass der Personalbedarf sinkt. Aufgrund von Automatisierung, Rationalisierung, Standardisierung, Digitalisierung und KI. Es kann passieren. So, das heißt, wir haben einen sinkenden Personalbedarf bei einem sinkenden Personalbestand. So, und die Frage ist, findet das an der gleichen Stelle im Unternehmen statt? Also du musst auch genau diese Breite haben, dieser unterschiedlichen Trends und musst die im Blick haben und musst die Konsequenzen, die damit verbunden sind, die musst du drauf haben. Du musst genauso gut versiert sein in der Thematik der Attraktivität als Arbeitgeber und Arbeitgebermarke demografiebedingt und auch der Umgang mit Demografie und Altersorientierung. Und bei der anderen Seite bist du in dem wirklich harten Geschäft von Personalanpassung und Organisationsanpassung. Und viele Führungskräfte kennen nur die eine Seite. Die ganz alten Führungskräfte, solltest du sie noch an Bord haben, die kennen auch die andere Seite. Das war ja vor vielen, vielen Jahren durchaus ein Thema. So, und das ist eben ein ganz klares Plädoyer dafür, dass Führung in den nächsten Jahren durchaus ein hartes Geschäft ist.
Absolut. Also aus eigenem Erleben. Ich bin jetzt ja so eine mittelalte Führungskraft. Also die ganz alten Zeiten kenne ich natürlich nicht aus der Führungsperspektive, sondern eher aus der Perspektive, als ich in meinen Berufsanfängen steckte. Was ich gerade erlebe, ist Ambidextrie in Reinkultur. Ne? Also gerade da, wo ich auch selber agiere. In diesem Jahr haben wir in Teilen massiv abgebaut und in anderen Teilen massiv aufgebaut. Und diese Beidhändigkeit, die wird nicht weggehen. Die wird eher noch stärker werden, glaube ich. Ne? Das heißt, du musst eine sehr breite Palette spielen und du musst vor allen Dingen sehr klar in der Kommunikation sein, um auch deutlich zu machen, warum ist das in diesem Fall jetzt so und im anderen Fall vielleicht genau andersrum. Ne? Das ist mir in diesem Jahr deutlicher denn je geworden. Und das macht nicht immer Spaß, aber mein Tipp an Führungskräfte wäre, begreift es als Lernaufgabe. Ne? Weil dann ist es, vielleicht auch wenn es keinen Spaß macht, aber es ist interessant. Es ist wirklich interessant, weil man sehr viel dabei lernen kann und eine deutlich breitere Palette halt bespielen kann. Jetzt kommt noch die Technologie dazu, das, was ich eben eingangs meinte. Die Frage, wie eigentlich Leadership sich verändert in Zeiten, wo du wirklich auch viel mit KI zusammenarbeitest. Ne? Das ist auch immer eine ganz neue Dimension.
Und das ist auch, glaube ich, ein neues Feld. Ich glaube, dass wir kennen schon das Thema Automatisierung und Menschenführung in der Produktion. Und das ist jetzt auch dieses Thema Automatisierung und dann Menschen in dieser automatisierten Welt. Da können wir, glaube ich, eine Menge auch lernen, auch im Bereich von Führung lernen, wenn wir uns in die Produktion mal begeben. Ich meine, das machen wir seit 25 Jahren. Da zwar nicht digitalisiert automatisiert, aber automatisiert schon. Und die Führungskräfte, die jetzt in der Nichtproduktion sind, für die ist das natürlich jetzt ein neues Feld. Also wäre auch eine wesentliche Botschaft, man kann auch sich von dem Erfahrungswissen der Führungskräfte dort und den gemachten und dem, was dort passiert ist in der Vergangenheit, kann man zumindest mal versuchen, ein bisschen draus zu lernen. Man muss an der einen oder anderen Stelle das Rad nicht neu erfinden. Also da ist ein Lernfeld. Und das Zweite ist, und sicherlich ein ganz, ganz großes Thema wird sein, wie balancierst du Teams aus, die hybrid sind?
Mhm, genau.
Also weißt du, wie machst du das, wenn du einerseits Menschen hast und andererseits hast du jetzt sozusagen die KI an Bord? Jetzt ist die KI kein Mensch. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Die ist nicht empathisch, die hat keine Sozialkompetenz, die hat keine emotionale Intelligenz.
Ja, die will aber auch keine Gehaltserhöhung.
Die will keine Gehaltserhöhung, die meckert nicht rum. Die meckert nicht rum, die arbeitet logisch, die arbeitet nach Mathematik- und Physik-Gesichtspunkten als solches. Gar kein Problem. Die tut manchmal so, als wäre sie empathisch, weil sie das schon gelernt hat, aber faktisch ist sie es nicht. Da quasi manipuliert sie oder was auch immer. Manipuliert sie, tut sie gar nicht, wie in interpretieren das so, dass sie manipuliert. Das macht sie gar nicht. Aber einfach zu gucken, wie sieht ein Team aus? Und ich glaube, als Führungskraft musst du dir auch klar werden, bis zu welcher Stelle du gehst. Also bis zu welcher Stelle holst du dir die KI rein und was ist das Aufgabenfeld der Menschen? Und selbst wenn die KI mehr könnte als der Mensch, ist das immer noch eine Frage, wie viel verträgt die Kultur, wie viel verträgt das Geschäftsmodell, wie viel verträgt der Kunde und wie viel vertragen meine Mitarbeitenden? So, und das ist ureigenste Führungsaufgabe und da Entscheidungen zu treffen.
Zu dem Thema, das führt jetzt zu weit. Ich habe lustigerweise gestern Abend bei Bertelsmann so eine Leadership-Session mitgemacht, wo es genau um diese Fragestellung ging und wo wir ein Framework kennengelernt haben rund um die Fragestellung, wann und wo sollte man eigentlich AI einsetzen. So ein Vier-Quadranten-Feld ist von Harvard entwickelt worden. Sehr spannend. Vielleicht hänge ich das auch mal in die Shownotes mit rein. Wirklich lehrreich. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, ohne dass man die Session mitgesehen hat, aber das sind so die Fragestellungen, ich ganz spannend finde. An der Stelle, wir sind schon leider am Ende des Podcasts angekommen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Auch aus dem Grund heraus, ich muss gar nicht viel tun. Du berichtest immer so gut über deine Themen. Aber ich fand das gerade echt hilfreich und lehrreich. Ich habe die drei Papiere noch nicht gelesen. Es ist eine Trilogie, die ich jetzt verlinken werde, jeweils etwa 15 Seiten, etwa die Größenordnung. Das ist also jetzt kein episches Werk. Ich lege allen mal nahe, da mindestens einen Blick reinzuwerfen. Ich glaube, dass das gute Lektüre ist über die Feiertage, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ist auch relativ schnell lesbar. Ist jetzt nichts, wo man sich drei Wochen Zeit für nehmen muss. Ne? Also ist echt mein Appell. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und dir danke ich ganz herzlich. Zum Schluss eine Frage noch. Normalerweise bespreche ich das in meinem Vorgespräch, habe ich jetzt eben vergessen. Aber Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was mich mal interessieren würde, ist, was dich selbst, und es muss jetzt nicht mit der Arbeitswelt zu tun haben, zwangsläufig, dich in letzter Zeit inspiriert hat.
Was mich inspiriert hat, ist schon, dass, also wenn ich in unserem Thema jetzt mal bleibe, KI, nachdem ich 3 Jahre investiert habe, dass ich seit einem Jahr wirklich merke, dass mich das weiterbringt. Und zwar nicht nur weiterbringt von dem, was ich dort als Ergebnisse bekomme, sondern dass mir dieses System Zeit schenkt. Und das ist etwas, im Moment bin ich noch so weit, dass ich diese geschenkte Zeit, das sind ungefähr 2 Stunden pro Tag, die ich durch diese Zusammenarbeit geschenkt bekomme. Ich habe eine 6-Tage-Woche, das sind 12 Stunden pro Woche, die ich habe.
Neues Hobby anfangen, theoretisch.
Im Moment investiere ich es wieder, ich reinvestiere es quasi in meinen Beruf wieder und merke einfach, was da ist. Aber ich könnte im Prinzip es auch so weit machen, dass ich sage, ich investiere die Hälfte in meinen Beruf und die Hälfte in mein Privatleben. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Und als ich das für mich mal klar gemacht habe, da habe ich so gedacht, wow. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nicht verhehlen, nichtsdestotrotz hat genau diese Technologie einerseits mir 2 Stunden pro Tag geschenkt. Aber andererseits hat sie mein Leben auch viel schneller gemacht. Ja, und das ist sozusagen, das ist so ein Struggle, ne? Damit kämpfe ich auch, ne? Also es ist auch genauso schneller. Im Moment tut es mir noch nicht weh. Wir werden sehen, wie weit das geht. Und damit sind wir bei der letzten Kompetenz und damit ist Schluss. Damit höre ich dann auch auf. Wir brauchen Zeitkompetenz und das ist mehr als Zeitmanagement.
Das ist das beste Abschlusswort, was man für die letzte Saatkorn-Folge von 2025 wird das werden und die erste Saatkorn-Folge von 2026. Weil ich habe während unseres Gesprächs überlegt, das werde ich zweimal veröffentlichen. Einmal zum Ende des Jahres, einmal zum Anfang des Jahres, weil das wirklich so viel zusammenfasst, auch an den Podcasts, die ich dieses Jahr so gemacht habe und auch ein guter Ausblick für die Zukunft ist. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
Wünsche ich dir auch.
Also, bis dann, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann, tschüss.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag
alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.